HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Der Opportunismus, so zu reden, dass es dem Volk gefällt, der hat zu weit um sich gegriffen in Deutschland. Ein Politiker muss nicht alles sagen, was er weiß. Aber das, was er sagt, muss seine Wahrheit sein.
Das hat mit einer Politik der Mitte nichts zu tun, sondern sehr, sehr viel mit Wahlkampf. Ich nenne das Opportunismus.
Eine situative, opportunistische Politik dient nicht den langfristigen Interessen unseres Landes.
Dieser Opportunismus ist euch erleichtert.
Das, glaube ich, beschädigt Politik, weil es Ausdruck von Opportunismus ist, sozusagen zur Sicherung von Regierungsbeteiligung, auch zur Sicherung des eigenen Mandats, anders zu stimmen, als es der Überzeugung entspricht.
Wieso eigentlich Opportunismus? Warum reden wir heute von Opportunismus und von Opportunisten? Ganz einfach. Heute vor 200 Jahren wurde im englischen Shrewsbury der Mann geboren, der unser Weltbild völlig veränderte, Charles Darwin. Über ihn sprechen und schreiben die Medien seit Tagen und Wochen. Es ist Darwin-Jahr und umso mehr über Darwins Evolutionstheorie geschrieben wird, umso öfter werden die alten Sprüche dazu wiederholt. Er habe uns gelehrt, dass in der Natur sich immer der Stärkere durchsetzt. Das genau hat aber der verehrte und gescholtene Vater der Evolutionstheorie gerade nicht gesagt. In der Evolution, der Entwicklung der Arten, setzt sich nämlich derjenige durch, der sich am besten anpassen kann. Der Opportunist ist der Siegertyp. Und wie er sich anpasst, das muss nicht immer sinnvoll erscheinen und schon gar nicht immer etwas mit Stärke zu tun haben. Der starke Halm bricht, der biegsame nicht. Deshalb heute zum 200. Geburtstag eine Sendung, die Charles Darwins Überlebensprinzip lobt und fast ganz ohne ihn auskommt, weil wir mit einer Ausnahme nicht über die Evolutionstheorie reden, dafür umso mehr über die Anpassung. Darwin lebt, ein Lob des Opportunismus, der Tag zum Geburtstag des Charles Darwin. Beginnen wir mit den Opportunisten, die uns derzeit am meisten auf die Nerven gehen, mit den Bankern und ihren Gefolgsleuten, den sogenannten Marktliberalen. Die sind die Oberopportunisten. Erst erzählen sie uns jahrelang, der Staat solle sich raushalten, der Markt regle das alles am besten selbst, dann fahren sie den Markt an die Wand und jetzt schreien sie nach dem Staat. Das ist doch geradezu widerlicher Opportunismus, oder, Peter Zudeik?
Das ist ja alles Quatsch. Dieses ganze Gerede über den angeblich so unanständigen Opportunismus, das ewige Gequengel und Genörgel der zu kurz gekommenen, die ihre geistige Einfalt und mangelnde intellektuelle Beweglichkeit für Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit ausgeben, es ekelt mich. Guckt mal ins Lexikon, der große Brockhaus reicht. Das lateinische opportunus heißt günstig, geeignet, passend. Demnach tut der Opportunist das Passende in der jeweiligen Situation. Ja, soll man, kann man überhaupt anders handeln? Zweckrationalität, die heilige Begriffskuh der Moderne, passt genau in dieses Raster. Der Opportunist ist der Held dieser modernen Welt, weil er sein Handeln genau dem anpasst, was systemisch möglich ist. Und dadurch und darin überlebt. Jedes kleine dumme Würmchen in Darwins Welt handelt so und setzt sich durch. Bloß der Mensch soll anders handeln? Schmarren! Die absoluten Oberhelden in diesem Sinne sind natürlich die Wirtschaftsakteure. Die haben schon sehr früh erkannt, dass es immer eine ganze Reihe von Romantikern und anderen Deppen gibt, die den Opportunismus irgendwie schäbig finden und als Lebensprinzip nicht akzeptieren wollen. Deshalb haben sie den Kapitalismus erfunden und sich von Schlaumeiern wie Adam Smith nebst Vorgängern und Nachfolgern ein passendes Theoriegebäude basteln lassen, wonach der Mensch eine Art Wundertäter ist, der rational und egoistisch seine Ziele verfolgt und dadurch, ohne es zu wissen, das große Ganze befördert. In diesem System ließ es sich für die Kapitalisten, die Fabrikanten, Grundbesitzer, Geldbesitzer eine Weile gut leben. Ja, und jetzt? Jetzt funktioniert das System nicht mehr so richtig, auch weil die kapitalistischen Fanatiker es ein bisschen übertrieben, überdehnt haben. Es knirscht und kracht in allen Fugen, das Ganze droht zu bersten. Macht überhaupt nichts. Denn erstens haben die Erzkapitalisten von Karl Marx gelernt, dass zum Kapitalismus die Krise gehört wie das Weihwasser zum Pfaffen. Ein gewisser Josef Schumpeter hat das fürs 20. Jahrhundert übersetzt in den Slogan von der schöpferischen Zerstörung. Das Alte muss kaputt gehen, damit Neues entstehen kann. Okay, okay, das funktioniert inzwischen auch nicht mehr, macht aber auch nichts. Denn zweitens wissen die Kapitalisten als Erzopportunisten, dass man die Dinge so nehmen muss, wie sie sind. Wie sind die Dinge? Das internationale Finanzkapital hat verzockt, allerlei Realwirtschaft war schon vorher vernichtet, also bitte sehr der Situation anpassen. Wo gibt's noch Kohle? Beim Staat. Also holen wir uns die Kohle doch da ab, wo sie noch ist. Vor allem, weil die Steuerzahler als Geldgeber sich nicht wirklich wehren können. Und dann gucken wir mal, wie's läuft. In jeder Krise gibt's solche, die an der Krise gewinnen. Und wenn der Staatskapitalismus unsere Rettung ist, dann machen wir ihn Staatskapitalismus. Und wenn der Kommunismus unsere Rettung sein sollte, dann nennen wir unseren Kapitalismus eben künftig Kommunismus. Nur eins muss bleiben, da ist der Opportunist stur. Karl Marx muss Recht behalten. Mit seiner These, Geld hackt Geld. So wie Karnickel Karnickel erzeugen, erzeugt Geld Geld. Und wir kassieren und ernten. Wie dann die anderen das System nennen, in dem das passiert, ist uns ziemlich egal. Wir sind keine Prinzipienreiter, wir sind Opportunisten. Recht so, Freunde. Nur so geht's.
Der Opportunist hat recht. Das war Punkt 1 in der Wirtschaft. Es folgt Punkt 2, die Politik. Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion bei der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Abend.
Lassen Sie uns über die Opportunisten in der Politik sprechen. Wir haben gerade den Abgang eines Ministers erlebt, der sich nicht mehr anpassen wollte, Michel Gloß. Kann man sagen, der ehemalige Bundeswirtschaftsminister ist aus der Anpassung ausgebrochen?
Das kann man in gewisser Weise bestimmt so sagen, und zwar gleich aus mehreren Rahmen, die ihn da umgeben haben, denen er sich angepasst hat. Das eine war natürlich das Kabinett. Das Kabinett dieser Großen Koalition gilt so ein bisschen als der Kern, der harmonische Kern, in dem eigentlich immer alle nett miteinander umgehen. Das hat sich als falsch erwiesen. Entschuldigung. Das zweite ist natürlich die Gemeinschaft der Unionsparteien CDU und CSU. Wenn man jetzt gehört hat und auch vorher schon erleben konnte, wie Angela Merkel, die CDU-Politikerin, mit Michael Gloß, dem CSU-Politiker, umgegangen ist, konnte man auch sehen, dass da alles nicht zum Besten steht. Und dann auch noch die CSU selber, wo man jetzt gedacht hat, nach der Ära Stoiber und nach dieser Niederlage bei der Landtagswahl bricht eine neue gemeinsame Aufbruchsära an mit Horst Seehofer. Auch da hat es nicht gestimmt. Auch da ist Michael Gloß ausgebrochen gegen diesen neuen Harmonietrend, der da durchgesetzt werden sollte.
Durchgesetzt werden sollte gegen ihn. Er wollte diesen Job eigentlich nie haben. Auch da hat er sich schon angepasst, als er Minister überhaupt geworden ist, Wirtschaftsminister. Hat er sich nicht mehr angepasst und jetzt ist er es auch nicht mehr. Er ist seinen Job losgeworden bei dem Nicht-mehr-Anpassen. Jetzt kommt der Umkehrschluss, der sagt, nur Opportunisten bleiben auch Minister. Ist dieser Umkehrschluss in diesem Falle zulässig?
Also natürlich wird man überhaupt nur Minister, wenn man sich anpasst an eine Vorstellungswelt und eine Erwartungshaltung zum Beispiel der eigenen Partei oder zumindest der eigenen Parteiführung. Sonst funktioniert das nicht. Ich glaube aber, es würde zu weit gehen, wenn man jetzt sagt, dass im Kabinett sozusagen nur noch Opportunisten sitzen, sondern es geht natürlich darum, dass es gerade in dieser großen Koalition, wo große Gegensätze überwunden werden müssen zwischen Union und SPD und wo, je weiter man an die Basis geht, diese Gegensätze immer deutlicher werden, muss es einen Kernbereich geben, der miteinander arbeitet, der eine bestimmte Arbeitsweise hat, die einigermaßen harmonisch funktioniert, wo man sich anpasst an Notwendigkeiten. Das ist ganz klar. Wenn es das nicht gibt, dann funktioniert der ganze Laden überhaupt nicht mehr.
Das heißt aber auch, je größer die politischen Abstände, desto größer auch die Anpassungsleistung, die Kompromissbereitschaft.
Im Grunde ja. Und das werden wir jetzt auch in eindrucksvoller Weise erleben, wenn Sie mal an die Anpassungsleistung denken, die Franz Müntefering und Frank-Walter Steinmeier bringen müssen. Wenn Sie mal zurückdenken an die Anfangszeit der Großen Koalition, da hat man Franz Müntefering ja immer Schmusekurs mit Angela Merkel vorgeworfen. Und bei Frank-Walter Steinmeier, als er Vizekanzler wurde, war es nie so schlimm. Aber natürlich musste auch er sich anpassen an die Notwendigkeit dieser Großen Koalition, an die politischen Notwendigkeiten, sprich auch an die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit der Kanzlerin. Und da besteht ja jetzt genau auch sein Problem drin, dass er jetzt, je näher der Wahltermin rückt oder auch der Wahlkampf kommt, muss er sich an etwas ganz anderes anpassen, nämlich an die Erwartungshaltung seiner Partei und seiner potenziellen Wähler, plötzlich das genaue Gegenteil von dem zu tun, was er bisher getan hat, nämlich nicht mehr mit Frau Merkel zu harmonieren, sondern möglichst deutlich abgegrenzt zu ihr sich zu verhalten. Und das ist im Grunde auch eine Anpassungsleistung.
Und wenn Sie jetzt schon Angela Merkel angesprochen haben, ist die eigentlich die Oberopportunistin oder ist die, die verlangt, dass die anderen sich an sie anpassen? Wie sehen Sie das?
Also sie ist jedenfalls, ich finde, der Vorwurf des Opportunisten ist schon ein sehr starker und ich würde nicht so weit gehen bei ihr, aber sie ist schon sehr geschickt.
Sagen wir mal, sie ist sehr wendig.
Sie ist sehr wendig, ja, und sie ist vor allem sehr geschickt darin, Diskussionen vor sich herlaufen zu lassen und sich da erstmal nicht einzumischen. Und dann, und das ist durchaus ein opportunistischer Zug, wenn eine politische Diskussion Erfolg hat, dann macht sie das Ergebnis zu ihrem eigenen. Mhm. Wenn dafür war zum Beispiel alles, was in der Familienpolitik gelaufen ist, ein sehr schönes Beispiel. Da gab es ja viel Streit zwischen Frau von der Leyen und der SPD und Steinbrück und irgendwie wollten immer alle das Gute, aber bezahlen wollte es keiner, also ging es immer ums Geld. Da hat sich die Merkel immer lange rausgehalten und als es dann die Einigung gab, war sie plötzlich da und es war auch ihr Ergebnis. Das ist auch bei anderen Dingen so. Das Umweltgesetzbuch, wo es neulich so heftigen Streit drum gegeben hat, ist das gegenteilige Beispiel. Da war eine Einigung letztlich nicht mehr möglich und Frau Merkel tauchte nicht auf. Sie hat bis heute dazu nichts gesagt. Also sie macht sich dann die Misserfolge nicht zu eigen. Das ist mit Sicherheit ein opportunistischer Zug. Man kann es aber auch ganz salopp sagen, das ist Politik. Mhm. Das ist Politik. Man darf sich mit Misserfolgen nicht assoziieren, sonst wird man natürlich nicht wiedergewählt.
Sie ist Bundeskanzlerin geworden nach einem Wahlkampf, den sie eigentlich nicht gewonnen hat, nur der andere war noch schlechter. Da war sie eine Marktliberale. Inzwischen ist sie sozusagen die Mutter der sozialen Marktwirtschaft, also ganz was anderes.
Ja, also sie hat einen weiten Weg hinter sich gebracht, von dem man jetzt streiten kann, ob sie da nur den Gesetzen des Opportunismus gefolgt ist. Man könnte es auch positiv wenden und sagen, sie hat aus den Fehlern, die sie 2005 gemacht hat, nämlich einen eiskalten Wahlkampf zu führen, der viel zu stark auf eine viel zu theoretische Reformprosa gesetzt hat, da hat sie daraus gelernt, dass das so nicht geht. Andererseits, der Weg führt, wie wir im Moment sehen, schon sehr weit und natürlich kommt sie allmählich in Schwierigkeit mit bestimmten Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und auch ihrer eigenen Partei überhaupt noch übereinzustimmen. Also da ist sozusagen der Zwang der Anpassung an vermeintlich im Moment notwendige politische Maßnahmen, der aber in einem starken Gegensatz zu den Prinzipien der eigenen Partei steht.
Angela Merkel ist die beste sozialdemokratische Kanzlerin, die die SPD nie hatte.
Das ist ein beliebter, immer wieder gehörter Vorwurf.
Ja. Vielleicht reden wir ja aber auch nur über eine Zeiterscheinung. Als vor kurzem Altkanzler Schmidt, Helmut Schmidt, 90 wurde, da sehnte sich ja die ganze Republik zurück in die Zeiten harter Entscheidungen und knorriger Einzelgänger. Wir haben ihn mal am Anfang der Sendung kurz gehört, als er über den zu häufigen Opportunismus heutzutage klagt bei den Politikern. Die modernen Politiker sind vielleicht aber einfach nur teamfähiger. Wir haben ja eben vom Teamkabinett gesprochen und erscheinen uns deshalb nur stromlinienförmiger. Wie ist das?
Ja, das ist eine merkwürdige Leidenschaft, die die Deutschen haben, aber meistens nur retrospektiv für solche knorrigen Menschen. Helmut Schmidt ist da ein sehr schönes Beispiel und vor allem auch dafür, wie bestimmte negative Begleiterscheinungen, die es zu seiner aktiven Zeit gab, einfach ausgeblendet werden. Wenn wir mal betrachten, wie auch die SPD ihren Altkanzler hat hochleben lassen, dann war nie davon die Rede, dass er eine Politik gemacht hat, die zur Gründung der Grünen geführt hat. Also ein ähnliches Abspaltungsproblem, wie es Gerhard Schröder dann später in seiner Kanzlerzeit auch gehabt hat. Also retrospektiv mögen auch gerade Sozialdemokraten ihre knorrigen Typen, aber solange die, zu denen ich übrigens Schröder auch in gewisser Weise zählen würde, aber wenn die regieren und solange die regieren, machen sie ihnen das Leben zur Hölle. Da ist die Liebe keineswegs so groß.
Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion bei der Süddeutschen Zeitung in Berlin, recht herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Darwin lebt, ein Lob des Opportunismus, der Tag in HR2 Kultur. Sicher ist der Mensch ein Erfolgsmodell der Evolution. Er ist nicht nur bestens angepasst an seine Umwelt, er ist vor allem in der Lage, sich seine Umwelt anzupassen. Und das machen im Übrigen auch andere Tiere. Es ist keine menschliche Spezialität. Wir sind dabei nur am erfolgreichsten, was am Ende uns selbst Probleme bereitet, weil wir uns an die von uns umgestaltete Umwelt immer schlechter anpassen können. Andere Spezies können das wiederum besser als wir. Ratten zum Beispiel. Die werden uns überleben. Vor denen haben wir nicht ohne Grund Respekt. Heinrich Heine hat uns mit ihnen gleich zu einer Art verknüpft, zur Wanderratte.
Es gibt zwei Sorten Ratten, die Hungrigen und Satten. Die Satten bleiben vergnügt zu Haus, die Hungrigen aber wandern aus. Sie wandern viele tausend Meilen, ganz ohne Rasten und Weilen, geradeaus in ihrem grimmigen Lauf. Nicht Wind noch Wetter hält sie auf. Sie klimmen wohl über die Höhen, sie schwimmen wohl durch die Seen. Gar mancher ersäuft oder bricht das Genick. Die Lebenden lassen die Toten zurück. Es haben diese Käuze gar fürchterliche Schnäuze. Sie tragen die Köpfe geschoren, egal, ganz radikal, ganz rattenkahl.
Heinrich Heine über die Wanderratte. Fortsetzung folgt. Darwin lebt, ein Lob des Opportunismus, der Tag in HR2 Kultur. Kommen wir von den Ratten zurück zu den Menschen und zu ihren Anpassungsleistungen. Die neue Frankfurter Schule der Satire ist mit dem Satz berühmt geworden, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Der Satz gilt auch für manchen Politiker, der sich dank eines durchlebten, kompletten Umbruchs der Lebensumstände an ganz neue anpassen musste. Sie merken schon, wir schauen in den Osten der Republik, wo vor jetzt bald 20 Jahren das Leben ganz neu begann. Und das stellte dann doch besondere Anforderungen an die, die vorher etwas waren und danach wieder etwas werden wollten.
Ob Günther Althaus noch einmal in die Politik zurückkehren wird, steht einstweilen dahin. Wenn ja, dann wäre es schon sein zweites Comeback. Den ersten rasanten Schwung legte der Träger einer FDJ-Ehrenmedaille für Verdienste um die sozialistische Erziehung zur Wendezeit hin. Damals hatte die Union, anders als die SPD, Personal und Apparat der Block-CDU der DDR ohne viel Federlesens übernommen und sich damit eine solide Organisationsbasis und Vernetzung in den neuen Bundesländern geschaffen. Ein Vorteil, von dem sie bis heute zehrt, außer in Brandenburg. Denn dort hatte die Partei 1998 den Westimport Jörg Schönbohm nicht nur als Innenminister nominiert, sondern ihn auch zum Landesvorsitzenden gemacht. Schönbohms scharfe Abgrenzungsstrategie zur PDS brachte indessen nicht den gewünschten Erfolg. Bei den Landtagswahlen 2004 stürzte die Partei auf unter 20% und 2007 gab Schönbohm den Landesvorsitz ab zugunsten eines Nachfolgers mit Hintergrund in der Block-CDU. Denn trotz aller Polemik auf der Bundesebene und im Westen, im Osten geht die CDU mit der PDS bzw. Linkspartei durchaus pfleglich um. Man weiß nie, wann man sich wieder braucht. Zum Beispiel, um gemeinsam Bürgermeister oder Landräte zu wählen, wie in Cottbus, Meißen oder Bad Kösen. Oder zur Gründung gemeinsamer Wahllisten, wie in Dresden, Magdeburg, Chemnitz oder Zwickau. Dass man gelegentlich gemeinsam SPD-Bürgermeister abwählt, wie in Cottbus oder Brandenburg geschehen, das dringt im Westen wegen des kommunalen Hintergrunds kaum ins Bewusstsein. Auch nicht, dass sich in der Harzortschaft Rübeland CDU und PDS einmal sogar zu einer gemeinsamen Ratsfraktion zusammengetan haben. Es winkten Geld und Posten, die jede Seite allein nicht bekommen hätte. Quod erat demonstrandum.
Anpassung funktioniert im Osten eben etwas anders. Stig Förster, Professor für neueste Geschichte an der Universität Bern. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie beschäftigen sich mit der Geschichte der Krisen und Kriege der jüngeren Vergangenheit. Lassen Sie uns da, wo Anpassung nicht mehr angesagt erscheint, weil man ja beschlossen hat, aufeinander einzuschlagen, mal nach den Flexiblen schauen. Sind die auch im Krieg erfolgreich? Hilft auch da Anpassung?
Also bei großen Kriegen, wenn man die Napoleonischen Kriege nimmt oder den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, gilt natürlich auch für andere Konflikte dieser Art, gibt es ja oft Koalitionskriege. Und diese Koalitionskriege sind für die Beteiligten letzten Endes nur erfolgreich zu führen, wenn man Kompromissbereitschaft zeigt gegenüber den Koalitionspartnern und dabei durchaus auch mal bereit ist, eigene Interessen zurückzustellen. Und ihrer Sendung gemäß könnte man tatsächlich sagen, hierbei geht es um Anpassungsprozesse, nämlich um Anpassung an die Lage.
Und man begibt sich sozusagen in die eigentlich unmögliche Lage, mit einem Feind plötzlich einen Verbündeten zu haben oder in einem ehemaligen Feind einen Verbündeten zu haben. Ich denke jetzt an die Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg. Da sind ja Sowjetunion und USA plötzlich befreundet gewesen.
Ja, das ist sicherlich ein herausragendes Beispiel, insbesondere wenn man daran denkt, als dritter Partner war ja noch Großbritannien dabei. Sowohl Großbritannien als auch die USA waren stark antikommunistische Mächte. Die USA haben die Sowjetunion lange Zeit noch nicht einmal diplomatisch anerkannt. Die sowjetische Annexion des Baltikums, der Hitler-Stalin-Pakt und auch der Überfall auf Finnland, alles dieses wurde im Westen übel genommen. Tja, und dann kam der Zweite Weltkrieg und es blieb eigentlich letzten Endes aufgrund der Entwicklung, die sich dann einstellte, sowohl den USA als auch Großbritannien gar nichts anderes übrig, als sich mit der Sowjetunion zu verbünden und dabei eigene Vorstellungen, eigene antikommunistische Reflexe zurückzustellen.
Wurde dann der Teufel Stalin, der ja eben gerade noch vorher mit Hitler verbunden war, im Hitler-Stalin-Pakt, wurde dieser Teufel Stalin dann in den USA zum Helden oder wie ging das?
Also das trieb zum Teil groteske Blüten, dass amerikanische Zeitschriften zum Beispiel schrieben, Stalin sei der best angezogene Politiker der Welt, verglichen mit dem Winston Churchill ausgesprochen schäbig aussah. Oder eben auch ein großes amerikanisches Magazin Stalin zum Mann des Jahres wählte, a man named Joe. Und so ging das dann also ab 1942 durch die amerikanischen Medien. Vieles davon war sicherlich auch von der Regierung gewollt als Kriegspropaganda. Denn man musste ja der Bevölkerung klar machen, dass man nun plötzlich sich sozusagen mit den verteufelten Kommunisten in ein Bett legte.
Also Not macht Verbündete in Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod. Man muss sich auch mit dem Teufel ins Bett legen sozusagen. Oder den man gerade noch den Teufel nannte. Aber dann ist der Zweite Weltkrieg gewonnen. Die waren also erfolgreich. Und dann musste man doch jetzt plötzlich aus dem Stalin wieder den Teufel machen. Wie ging das?
Ja, das ging relativ schnell. Erstens hatten sich ja die Sowjets genügend zu Schulden kommen lassen. Schon bei den Nürnberger Prozessen wurde ja zum Beispiel deutlich, dass das Massaker von Katyn keineswegs von Deutschen begangen worden war, sondern eben von der NKWD, also von der Sowjetunion. Es gab dann viele andere Reibungspunkte, die Zukunft des geteilten oder besetzten Deutschlands, die Zukunft Polens und so weiter. Dann kam aus der amerikanischen Botschaft von George F. Kennan, der dort eine wesentliche Rolle spielte, schließlich ein großes antikommunistisches Telegramm an den amerikanischen Präsidenten Harold Truman. Und auf dieser Grundlage, die Sowjetunion, ich will nicht sagen verteufelte, aber dann doch letzten Endes als eine Macht darstellte, mit der man letzten Endes keine Kompromisse machen könne, auf dieser Grundlage wurde dann der Kalte Krieg gerufen. Das ist jetzt ein bisschen sehr verkürzt, aber man kann doch durchaus sagen, dass die Zusammenarbeit dann sehr schnell wieder endete, nachdem die Hauptfeinde Deutschland und Japan weg waren.
Aber das bleibt das Ergebnis und lässt sich das, ist jetzt die Frage, an anderen kriegerischen Ereignissen auch festmachen. Die sich verbünden, die Kompromisse schließen können, die sozusagen biegsam sind und sich auch selber biegen, die sind erfolgreich.
Na, natürlich nicht immer, aber durchaus häufig. Also hier gibt es vielleicht tatsächlich so etwas wie eine Wiederholung von Darwinschen Vorstellungen, wer sich also anpassen kann, lebt länger. Mhm. Bismarck hat ja Politik auch so definiert, es ginge letzten Endes nicht darum, Geschichte zu machen, sondern den Mantel der Geschichte zu ergreifen und ihm zu folgen. Und das heißt natürlich, sich an die Entwicklungen anzupassen und sie für sich selbst zu nutzen.
Stieg Förster, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Bern, recht herzlichen Dank.
Bitte, bitte. Wiederhören.
Darwin lebt, ein Lob des Opportunismus der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Heinrich Heines Gedicht Die Wanderratten, die in den nächsten Versen zu einer ganz besonderen Spezies mutieren.
Die radikale Rotte weiß nichts von einem Gotte. Sie lassen nicht taufen ihre Brut, die Weiber sind Gemeindegut. Der sinnliche Rattenhaufen, er will nur fressen und saufen. Er denkt nicht, wenn er säuft und frisst, dass unsere Seele unsterblich ist. So eine wilde Ratze, die fürchtet nicht Hölle, nicht Katze. Sie hat kein Gut, sie hat kein Geld und wünscht aufs Neue zu teilen die Welt.
Im Studio Karl-Heinz Wellmann, Wissenschaftsredakteur im Hessischen Rundfunk und gelernter Biologe. Guten Abend.
Guten Abend.
Ganz ohne den richtigen Darwin geht es natürlich nicht in einer Sendung an seinem 200. Geburtstag. Lassen Sie uns also über die Anpassung in der Evolution sprechen. Wir behaupten, nicht nur der menschliche Alltag, sondern die ganze Evolution ist geprägt vom Sieg der Angepassten. Stimmt, oder?
Im Ergebnis schon, ja.
Der Sieg der Angepassten ist aber nicht so, wie wir es in unseren Beispielen, also die passen sich nicht innerhalb ihres Lebens an, sondern die Arten passen sich an.
Es werden, wenn man es ganz vereinfacht sagt, diejenigen, die in ihrer jeweiligen Umgebung unangepasst sind, die werden aufgefressen oder kriegen weniger Kinder und es bleiben diejenigen verstärkt übrig oder pflanzen sich in ihren Kindern weiter fort, die in der jeweiligen Umgebung angepasst sind, ja.
Es überleben diejenigen, die sich am besten an ihre Umwelt, an ihren Lebensraum angepasst haben. Bisweilen produziert diese Anpassung aber seltsame Auswüchse. Hier mal ein Beispiel, zunächst akustisch. Das kennen wir alle, das ist der röhrende Rothirsch. Der stärkste Hirsch hat am meisten Chancen bei den Damen, so ist das ganz einfach. Es gibt viele Nebenzweige, da könnte man noch länger drüber reden, aber das Geweih auf dem Kopf, das er nur einmal im Jahr braucht, wenn er vielleicht mal einen Kampf führen muss und auch diese riesigen Halsmuskeln, die er nur braucht für diesen Kampf und um dieses blödsinnige Geweih da auf dem Kopf überhaupt halten zu können, dieses Geweih auf dem Kopf ist doch eigentlich völlig hinderlich.
Das ist hinderlich, ja, in der Tat. Das hat sich entwickelt, trotz der Hinderlichkeit. Wobei es Wissenschaftler gibt, die sagen, es hat sich gerade wegen der Hinderlichkeit entwickelt. Aber vom Prinzip her ist es so, dass die Damen den hübschesten Hirsch als Paarungspartner gewählt haben, die Damen vom Rothirsch. Und damit sind diejenigen immer befördert worden in der Evolution. Also sprich, die haben ja Kinder gezeugt, die den größten Kopfschmuck hatten. So kann man sich das quasi, das war eine lange Tradition, in Schulbüchern steht das vielleicht auch noch drin, sozusagen als eine Sackgasse vorstellen. Der erste Hirsch hat vor 2 Millionen Jahren oder war noch immer angefangen, ein mittelgroßes Geweih zu haben. Und die Dame hat gesagt, oh, das ist schick, den nehmen wir. Und dann wurde das Geweih immer größer und irgendwann stößt es dann an Grenzen an.
Es gibt Hirsche, die verenden wegen ihres Geweihs, weil sie sich irgendwo im Baum verheddert haben, im Zaun hängen bleiben oder auch beim Kämpfen miteinander.
Beim Kämpfen auch. Die setzen an sich die Geweihe, weil die ja nun wirklich gefährlich sind, nicht so zum Stoßen an den Körper an, sondern routinemäßig könnte man fast sagen, knallen sie eher die Köpfe aneinander. Aber es hat schon solche Fälle gegeben von Verhakelungen und das ist natürlich blöd, wenn man im Wald sich verhakelt hat und dann hat man zwei Köpfe sozusagen verbunden. Das ist für die Evolution auch wieder nicht so toll.
Also, ne, ich habe noch ein zweites Beispiel, ähnlich gefärbt, ne, noch viel bunter. Das kennt jeder, das Geräusch, der im Sommer öfter mal in Wilhelmsbad oder in einem anderen großen Park, in einer großen Parkanlage ist. Das ist ein V, kennt jedes Kind. Das riesige bunte Rad, das der V schlagen kann, um den V-Damen zu imponieren. Aber auch das eine völlig verrückte Einrichtung, komplett unpraktisch und sogar lebensgefährlich.
Ja, der kann nicht wegfliegen vernünftig. Also der hat die Flugfähigkeit, jedenfalls die gute Flugfähigkeit praktisch aufgegeben, indem er mit diesem Rad aus den gleichen Gründen wie die Hirschdame hat die Pfauendame sich im Laufe von vielen, vielen Generationen, man nennt das übrigens sexuelle Selektion, weil es die Sexualität eine Rolle spielt, immer die hübschesten Männchen sich ausgesucht und die hübschesten sind diejenigen, die das größte Rad haben. Auch da wurde lange Zeit gesagt, das ist im Prinzip eine Sackgasse, da ist mal in diese Richtung reingegangen, dieser Pfauenmann, und da kommt er nun nicht mehr raus, weil immer, wie gesagt, nur die Hübschen dann Vermehrungschancen haben. Aber es gibt eben auch mittlerweile seit ein paar Jahren eine ganz andere Interpretation, ja, die eben nicht sagt, die Evolution geht in Sackgasse. Man fragt sich natürlich, wenn es in eine Sackgasse reingeht, dann müsste eigentlich aussterben, ja,
ja,
diese Tiere. Nee, der Pfau produziert Überschuss. Unvernünftigerweise könnte man fast sagen, ja.
Diese bunten Federn.
Diese bunten Federn, so wie der Hirsch dieses Riesengeweih macht oder auch andere Tiere auffällige Merkmale haben, wo man sagt, es ist eigentlich nicht nötig. Nein, aber es hat den Vorteil, wenn man sich jetzt überlegt, wirklich kann man das sozusagen von Mensch zu Mensch machen, wie kann ich sicher sein, dass mein Sexualpartner gesund ist? Ja, wir machen da irgendwelche Tests mit, ja. AIDS-Test oder sowas. Das kann natürlich eine Pfauenfrau nicht machen. Aber sie kann sehen, der Kerl, der da vor mir steht und balzt, der hat keinen Durchfall. Der hat nämlich saubere Federn. Und der hat hübsche Federn. Das heißt, der hat die ganzen letzten Monate ordentlich Futter gehabt. Der muss also kräftig sein, das Futter zu finden. Das wurde als Handicap-Prinzip bezeichnet von israelischen Wissenschaftlern. Zahavi, ein Familienbetrieb, zwei Biologen, zwei Professoren in Israel haben das als Handicap-Prinzip. Also ich leiste mir ein Handicap, ich V, und zeige damit, dass ich so kräftig bin, dass ich mir dieses Handicap leisten kann.
Schau, ich habe das riesige Geweih, es ist völlig unpraktisch, aber ich schaffe es trotzdem zu überleben.
Ja, ich kann es überleben, obwohl ich so viel Energie verschwende für sowas. Oder ich bin so kräftig, ich kann, selbst wenn ein Raubvogel kommt, kann ich verschwinden. Ja, der macht mir nichts in dieser Weise. Oder es gibt auch keinen Bodenfeind vor allen Dingen, der mir was antun kann. Also das ist im Prinzip eine biologischere und evolutionsbiologisch logischere Interpretation, als zu sagen, es ist irgendwann in die Sackgasse reingelaufen. Es hat einen Nutzen, auch wenn er widersinnig erscheint.
Es ist nur auf den ersten Blick etwas komisch. Karl-Heinz Wellmann, Wissenschaftsredakteur im Hessischen Rundfunk, vielen Dank. Darwin lebt, ein Lob des Opportunismus. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute an seinen 200. Geburtstag überschrieben. Hier kommen die nächsten Verse von Heinrich Heines Wanderratten. Die sind nun schon sehr menschlich geworden.
Die Wanderratten, oh wehe, sie sind schon in der Nähe, sie rücken heran, ich höre schon ihr Pfeifen.
Die Zahl ist Legion. Oh, wehe, wir sind verloren, sie sind schon vor den Toren. Der Bürgermeister und Senat, sie schütteln die Köpfe und keiner weiß Rat. Die Bürgerschaft greift zu den Waffen. Die Glocken läuten die Pfaffen. Gefährdet ist das Palladium des sittlichen Staats, das Eigentum. Nicht Glockengeläute, nicht Pfaffengebete, nicht hochwohlweise Senatsdekrete, auch nicht Kanonen viel hundert Pfünder. Sie helfen euch heute, ihr lieben Kinder.
Fortsetzung folgt. Darwin lebt, haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Ein Lob des Opportunismus, ein Lob der Anpassungsleistung wollen wir heute singen am 200. Geburtstag des Entdeckers des Lebensprinzips der Evolution, der Entwicklung der Arten. Nicht immer ist Anpassung allerdings erfolgreich und hilfreich. Manchmal ist sie auch schmerzlich. Wir kommen wieder zurück zur menschlichen Spezies. Spätestens dann ist sie schmerzlich, wenn sie erzwungen ist. Nils Kaiser schildert uns einen Fall von erzwungenem Opportunismus, einen Fall aus der Sowjetunion.
Als 1937 in Leningrad die 5. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch uraufgeführt wird, ist der Jubel groß. Im festlichen Schlussmarsch werden die Sowjetunion und ihr Führer apotheotisch gefeiert. Schostakowitsch gilt als großer sozialistischer Komponist. Ganz anders sein Ruf im Westen. Der sieht in Schostakowitsch nichts anderes als einen linientreuen Propagandakomponisten, der den sowjetischen Machthabern die plakative Musik schreibt, die sie hören wollen. Dass alles ein bisschen komplizierter war, wird erst klar, als 1979, 4 Jahre nach dem Tod des Komponisten, dessen Memoiren erscheinen. Zur Jubelapotheose der 5. Sinfonie heißt es darin:
Der Jubel ist unter Drohungen erzwungen. So als schlage man uns mit einem Knüppel und verlange dazu, jubeln sollt ihr.
Wenn man Schostakowitschs Verhältnis zur sowjetischen Staatsmacht beurteilt, muss man sich darüber im Klaren sein, dass dieser Mann unter Einsatz seines Lebens komponierte. 1935 erklärt Stalin ihn aufgrund seiner avantgardistischen Musik zum Volksfeind. Schostakowitsch schläft ab jetzt mit gepacktem Koffer unterm Bett, jederzeit bereit, von den Schergen des Diktators abgeholt zu werden. Und er wird vorsichtig mit dem, was er komponiert.
Lebenswichtig war etwas anderes. Wie gefällt dein Opus dem Führer? Ich betone lebenswichtig. Denn es ging buchstäblich um Leben oder Tod, nicht etwa im übertragenen Sinne.
Was Stalin gefiel, war Schostakowitschs Filmmusik. Er verlangt von ihm, Musik zu Propagandastreifen zu komponieren, die das Sowjetvolk, vor allem aber dessen Führer, verherrlichen. Und Schostakowitsch komponiert.
Tschechow sagte einmal, er schreibe alles, außer Denunziationen. Dem stimme ich zu. In Anbetracht der Umstände wäre es schlicht verrückt gewesen, Aufträge für Filmmusiken abzulehnen.
Schostakowitschs Bereitschaft zum Broterwerb durch Filmmusik steigert Stalin dadurch, dass er ihm sämtliche Lehrämter an den Konservatorien von Leningrad und Moskau entzieht und Aufführungen seiner Musik verhindert. Schostakowitsch ist wirtschaftlich abhängig von den Jobs, die Stalin ihm erlaubt. Aus dem gesellschaftlichen Leben zieht er sich weitgehend zurück. Außer den nichtssagenden offiziellen Verlautbarungen, zu denen er gezwungen wird, gibt er keine öffentlichen Erklärungen mehr ab. Persönliche Äußerungen finden nur noch in seiner Musik statt, aber die sind alles andere als opportunistisch. In seiner berühmten Leningrader Sinfonie von 1942, deren Aufführung Stalin persönlich durchsetzte, ging es zum Beispiel gar nicht um die Blockade Leningrads durch die deutsche Wehrmacht, wie es die offizielle Lesart ist.
Es geht um Leningrad, das Stalin zugrunde gerichtet hat. Hitler setzte nur den Schlusspunkt.
Wie schmal der moralische Grat ist, auf dem Schostakowitsch wandelt, zeigt sich 1949, als er Stalin die Aufhebung des ohnehin nur inoffiziellen Aufführungsverbotes seiner Musik abringt. Als Gegenleistung fährt Schostakowitsch als sowjetisches Delegationsmitglied zur Weltfriedenskonferenz in New York, verliest dort vorformulierte offizielle Statements und befürwortet vor der Westpresse vorschriftsmäßig die Aufführungsverbote von Hindemith, Schönberg oder Strawinsky. So verfestigt sich das Bild des linientreuen Staatskomponisten. Schostakowitsch klagt nicht darüber. Er legt Wert auf ein reines Gewissen. Er lügt nicht und er hat niemandem geschadet. Außer sich selbst und seinem Ruf.
Nils Kaiser über den Fall Schostakowitsch. Gerd Köhnen, Historiker und Senior Fellow am Freiburger Institute for Advanced Studies. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Schwinn.
Ihr Fachgebiet ist nicht die Musik, sondern der Kommunismus, wobei der Satz mit den Elchen auch bei Ihnen gilt. Sie standen selber mal für eine kommunistische Partei. Jetzt schreiben Sie gerade an einer neuen vergleichenden Geschichte des Kommunismus. Ist das auch eine Geschichte über Opportunisten, wie eben gehört, auch erzwungenen Opportunismus?
Ja, unter den Begriff kann man es im Rückblick fassen, obwohl zunächst mal Opportunist natürlich überhaupt das schlimmste Schimpfwort war, das negativste, was im kommunistischen Diskurs überhaupt da war. Reaktionäre waren schlimm, Reformisten waren noch schlimmer, aber Opportunisten, die eben auch in den eigenen Reihen sein konnten, die waren die allerschlimmsten. Im Rückblick muss man aber sagen, waren viele kommunistische Funktionäre, fast müsste man auch manchmal sagen, Gott sei Dank, Opportunisten.
Gott sei Dank weiß ich nicht. Ich will jetzt mal fragen, es ist, die Partei hat immer recht. Das Prinzip, der linientreue Kommunist musste sich an das anpassen, was die Partei wollte. Nicht nur von ihm, sondern von allen, was die Partei als die richtige Linie ausgab. Das änderte sich aber bisweilen. Also Beispiel hatten wir vorhin, Hitler-Stalin-Pakt und dann plötzlich Hitler der Feind.
Ja, ja, natürlich. Das änderte sich dauernd. Das war eine fast chamäleonhafte Eigenschaft, die Kader entwickeln mussten. Es genügte ja nicht zu gehorchen. Wäre das so, dass man einfach nur gehorchen muss, dann wäre es ja einfach gewesen. Aber man musste überhaupt erst mal wissen, was jetzt die gerade gültige Linie war. Und dann musste man sie auch ständig reproduzieren. Gott sei Dank sage ich nur deshalb, weil man in diesen chamäleonhaften Bewegungen dann manchmal immer auch ein Stückchen Pragmatik unterbringen konnte und weil das dann schließlich auch dazu führte, dass ja diese Partei von innen heraus in mehreren Stufen mürbe wurde. Ich meine, das fing ja mit der Entstalinisierung zum Beispiel um Khrushchev 56 dann an.
Also da bröckelte es, aber man musste trotzdem, wenn man Kader war oder wenn man irgendetwas sein wollte in der kommunistischen Partei oder meinetwegen auch nicht nur in der Sowjetunion, sondern in irgendeiner kommunistischen Partei, dann musste man doch das Ganze immer darstellen, als sei das alles logisch. Als seien das nicht Kehrtwendungen der Politik, der offiziellen, sondern als sei das sozusagen die Schlussfolgerung immer logisch.
Ja, ja, klar. Also es folgte ja alles einer aufgeklärten Philosophie des wissenschaftlichen Sozialismus, des Marxismus-Leninismus. Und natürlich, der musste immer als homogen, als kompakt, als wissenschaftlich dargestellt werden. Und alles andere, was es gegeben hatte und was man jetzt etwa vielleicht auch verurteilte, wie dann Khrushchev zum Beispiel den sogenannten Personenkult Stalins oder auch Stalins Terror gegen die eigene Partei, musste jetzt wieder nur als die Korrektur einer Abweichung von der ideell immer vorhandenen richtigen Linie dargestellt werden. Nur das verlangte dann wirklich den Personen, die das produzieren mussten und manchmal selbst denen an der Spitze, solche Anpassungsleistungen und solche Balanceakte ab, dass es dann wirklich schon so eine doppelte Buchführung wurde. Nehmen Sie nur Khrushchev mal, eben den Entstalinisierer. Ja? Der sitzt dann Ende der 60er Jahre, dort schreibt seine Memoiren und fast schon wie ein Dissident. Er muss die Manuskripte verstecken. Ja? Der ehemalige Generalsekretär der KPdSU. Also das sind so die bröckelnden Prozesse von innen her.
Und der das ganze Bröckeln dann sozusagen exekutiert hat bis zum Schluss, Gorbatschow, wie ging es dem?
Ja, der Gorbatschow musste auch einen ungeheuren Eiertanz aufführen. Er gab ja dieses Wort, erst hieß es Uskorenie, Beschleunigung der sozialistischen Entwicklung nach der Phase der Stagnation. Dann gab er das Wort aus Perestroika, das war aber auch noch ein leninsches Wort, also Umbau des Ganzen von oben. 87 in seiner großen Rede zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution musste er immer noch sagen, dass die Hauptentscheidungen der sowjetischen Periode die richtigen gewesen seien, nur leider unter zu großen Opfern und mit vielen Schwankungen und so weiter versehen. Solange er Generalsekretär war, musste er daran festhalten, aber Man weiß eben bei ihm und auch manchen in seiner Umgebung, Alexander Jakowlew zum Beispiel, ja, dass ihnen im Grunde alles das, was auch sie selbst sich selbst angetan hatten oder die Partei dem Volk, dass ihnen das im Grunde auch schon auf den Nägeln und auf der Seele brannte.
Ja. Das heißt, ist an diesem opportunistischen Prinzip, also ich mache sozusagen alles der Linie untertan, daran ist letztlich der Kommunismus zerbrochen?
Naja, er ist nicht am Opportunismus. Letztlich würde ich es nicht auf diese Formel bringen. Er ist jedenfalls doch auch aus einem Erlöschen der Überzeugung im Zentrum der Macht selbst gescheitert. Das ist ein wesentlicher Faktor. Das muss man einfach festhalten. Das Ganze beginnt ja im Zentrum des Weltkommunismus, im Moskauer Kreml. Mhm. Und das ist eben dann schon nicht mehr ein großes, hochfliegendes Reformprojekt, wie man es im Westen wahrgenommen hat, sondern diese ganze Gorbatschowsche Führung und vorher schon mal Khrushchev, die waren doch auch in einem Zustand letztlich einer gewissen tiefen Erschütterung und versuchten irgendwie Land zu gewinnen. Und das ging aber dann eigentlich nicht mehr, das dann auch aus ganz praktischen Gründen, man war pleite und aus vielen anderen Gründen.
Aber die einzelnen Kader, die sind schon auch persönlich wirklich sozusagen gespalten gewesen aufgrund dieser linientreuen Forderungen.
Ja, ich glaube, viele waren tatsächlich innerlich gespalten, machten eine doppelte Buchführung und hat es dann ja auch nur ermöglicht, dass die einen dann plötzlich tatsächlich als halbe sozialdemokratische Reformer herauskamen in vielen postkommunistischen Ländern der 90er Jahre, Mittelosteuropa, aber andere beispielsweise waren unter der Hand schon wilde Chauvinisten geworden, ja, von Milosevic bis sonst wohin, ja, also alle hatten da ihre doppelte Buchführung und die Generallinie, die war eine rein ideelle Linie in der Luft, die in Wirklichkeit im Nachhinein sich als ein wüster Zickzack darstellt, wogegen unsere Regierungswechsel eigentlich ein Kinderspiel sind.
Also Opportunismus als Anpassungsforderung von oben funktioniert so nicht.
Nein,
auf Dauer. Gerd Köhn, Historiker und Senior Fellow am Freiburg Institute for Advanced Studies. Recht herzlichen Dank.
Ja, danke auch.
Die Sowjetunion gibt es nicht mehr, Kommunismus als System gibt es aber schon noch, zumindest nominal, in Kuba, in Nordkorea und natürlich in China. Oder vielleicht gibt es da einen angepassten Kommunismus, das System, das sonst immer Opportunismus, wie eben gehört, von seinen Untergebenen fordert, passt nun sich selbst an? Astrid Freieisen.
Die Küstenstadt Wenzhou ist die Hauptstadt der Schuhfabriken in China. Vor 30 Jahren gaben die ersten Arbeiter dort ihre sichere Existenz in Staatsbetrieben auf und bastelten sich Schuhmachermaschinen, weil man mit Schuhen an 5 Tagen so viel verdienen konnte wie im Staatsbetrieb in einem Monat. Das wurde Peking irgendwann unheimlich, erzählt Hong Zhenning von der Akademie für Sozialwissenschaften in Wenzhou. Die Leute von Wenzhou waren die ersten privaten Unternehmer und die ersten Gründer von börsennotierten Firmen in China. Eine kontroverse Sache. Was waren diese Unternehmer eigentlich? Kapitalisten oder Sozialisten? Nach der Studentenbewegung auf dem Tiananmenplatz hat der Staatsrat 4-mal Untersuchungskommissionen nach Wenzhou geschickt. Sie behaupteten, Wenzhou sei ein Experiment des in Ungnade gefallenen Parteichefs Zhao Ziyang. Aber als sie vor Ort sahen, wie sich die Wirtschaft und das Einkommen der Leute entwickelt hatten, haben sie Wenzhou akzeptiert. Eine typisch chinesische Reaktion. Denn Chinesen lächeln meist nur mitleidig, wenn Westler sie nach Kapitalismus und Kommunismus fragen. Geschichtsprofessor Zhu Xiechin von der Universität Shanghai. Der Durchschnittsbürger denkt normalerweise über solche Dinge nicht nach. Er kümmert sich um seinen Lebensunterhalt. Das hat mehr mit Wirtschaft zu tun, kaum mit Politik. Aber Offizielle und Intellektuelle zerbrechen sich oft den Kopf über die Situation. Um mit dem Reformer Deng Xiaoping zu sprechen, wenn die kommunistische Partei eine Katze ist, dann ist der Kapitalismus die Maus. Geborene Feinde. Aber was hier seit den 90er Jahren passiert, gibt es zum ersten Mal seit Kolumbus. Die kapitalistischen Mäuse sind nach China gestürmt. Sie springen um diese seltsame Katze herum, die keine Mäuse frisst. Sie umarmen die Katze, sie küssen die Katze. Die Flitterwochen zwischen Katze und Maus haben begonnen. Professor Zhu Xiechin ist überzeugt, In China sei der Kommunismus völlig anders als alles, was im Westen diesen Namen trägt. In der Sowjetunion etwa war die Partei fundamentalistisch. Ihre Theorien konnten sich im Laufe der Zeit nicht ändern, um sich neuen Situationen anzupassen. Anstatt sich an der Realität zu orientieren, hat das wirkliche Leben sie am Ende abgestoßen. Der Kommunismus hat sich sehr verändert, seit er in den 20er Jahren nach China kam. Von Anfang an hatte die kommunistische Partei zwei Sorten Blut in ihren Adern. Eine, die ihr von ihrem Babysitter gefüttert worden war, der Sowjetunion. Die andere Sorte Blut war rein chinesisch. Ich finde nicht, dass man dies Opportunismus nennen sollte. Es ist Realismus. Zhus Beispiel. In China lösten jahrzehntelang ultralinke Kampagnen einander ab. Niemand konnte heute sicher sein, für Aussagen von gestern nicht plötzlich in aller Öffentlichkeit gedemütigt zu werden. Vor lauter Kampagnen wurde das Land bitterarm. Kaum war Mao als der kommunistische Staatsgründer tot, änderten seine kommunistischen Nachfolger abrupt die Richtung, stellten die Weichen auf Wohlstand, ohne aber einen neuen Staat zu schaffen, so dass das Riesenreich China, anders als die Sowjetunion, nicht auseinanderbrach. Doch wohin geht die Reise auf der Straße des Realismus? Man kann nicht sicher sein, dass die Reform China dahin führt, ein Verfechter internationaler Werte zu werden. Wenn Sie mich fragen, was die Zukunft dieses 30 Jahre langen Spiels zwischen Katze und Maus ist, wenn Sie von mir hören wollen, was mit dem Land passiert, wo Kommunismus und Kapitalismus heiraten, so kann ich nur sagen, die Ziellinie ist noch nicht zu sehen. Wir haben erst die erste Halbzeit des Spiels. Ob es als Komödie oder Tragödie ausgeht, wird sich erst in der zweiten Hälfte zeigen.
Das ist nicht Opportunismus, das ist Realismus, sagt der Professor in Shanghai. Wir sagen, Opportunismus ist Realismus. Darwin lebt ein Lob des Opportunismus, der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommen die letzten Strophen aus Heinrich Heines Gedicht, die Wanderratten. Die sind inzwischen von den angepassten Tieren zu eher gefährlichen Wesen mutiert.
Heut helfen euch nicht Wortgespinste der abgelebten Redekünste. Man fängt nicht Ratten mit Syllogismen. Sie springen über die feinsten Sophismen. Im hungrigen Magen Eingang finden nur Suppenlogik mit Knödelgründen, nur Argumente von Rinderbraten, begleitet von Göttinger Wurstzitaten. Ein schweigender Stockfisch in Butter gesotten behaget den radikalen Rotten, viel besser als ein Mirabeau und alle Redner seit Cicero.
Bernhard Brugmann, Psychologe und Coach in Wiesbaden. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Schwinn.
Wir haben es am Anfang der Sendung mit der Teamfähigkeit moderner Politiker gehabt, mit deren Opportunismus oder positiv gesagt deren Anpassungsleistung. Lassen Sie uns jetzt über unser aller Arbeitsalltag sprechen. Eine ständige Anpassungsleistung ist der, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Also das Individuum ist ja gefordert, sich permanent anzupassen an Organisationen und an größere Gebilde, die unsere ganze Lebenszeit beeinflussen.
Sie arbeiten als Coach, Sie beraten auch Führungskräfte und führen sie sozusagen. Wie viel Anpassung, wie viel Opportunismus muss eigentlich sein in einem Betrieb, wo eine Führungskraft ja immerhin auch noch eine Führungskraft sein muss?
Das Schicksal der meisten Führungskräfte besteht ja darin, dass sie in einer Sandwich-Position sind, ob man jetzt Teamleiter ist oder Bereichsleiter, Abteilungsleiter. Man ist immer zwischen den Kräften von oben und unten eingebunden. Und das macht es auch sehr schwierig, diesen unterschiedlichen Kräften gerecht zu werden und dabei auch noch gleichzeitig seine eigenen Ziele im Auge zu behalten. Also von daher ist da schon eine sehr hohe Anpassungsleistung nötig und gleichzeitig aber auch Rückgrat, dass erkennbar sein muss für die Oberen, also für die Vorgesetzten und auch gleichzeitig für die Mitarbeiter, sonst hat man keine Glaubwürdigkeit.
Also die Mitarbeiter müssen wissen, dass ihr Chef, ihr Teamleiter vor ihnen steht und sie beschützt, wenn es von oben irgendwie Anpassungsregeln regnet?
Naja, beschützt ist ein Aspekt von Führung. Der andere Aspekt ist, Unternehmensziele weiter zu transportieren, die von oben vorgegeben werden. Ja. Und dann ist die Frage, wie weit kann ich als Führungskraft zu diesen Zielen stehen? Ja, also das wird ja häufig auch, das führt zu einer inneren Zerrissenheit. Wenn ich nicht zu den Zielen stehen kann, dann habe ich ein Problem. Also muss ich mich entweder dem anpassen und das Team manipulieren oder ich muss dazu stehen zu sagen, Leute, ich kann auch nichts dafür, wir müssen es so machen, wir haben die Vorgaben vom Vorstand.
Dann ist man dann nicht illoyal als Leiter eines Teams, dem Vorstand gegenüber zum Beispiel?
Das ist die Frage, was illoyal ist. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Tugenden in der Organisationsarbeit oder im Management, dass wir eine gewisse Authentizität haben und eine Integrität auch. Das, was ja jetzt im Moment die Wirtschaftskrise prägt, ist ein hohes Maß von Nicht-Integrität und von Illoyalität gegenüber bestimmten Systemen oder ein Ausnutzen von Macht. Und von daher brauche ich beides, ja.
Was raten Sie denn einem Chef, also wenn Sie einen beraten, der jetzt ganz oben steht, der jetzt niemanden mehr über sich hat, außer vielleicht den Aktionär, was raten Sie denn dem? Was soll er sich denn für Führungskräfte leisten? Solche mit Rückgrat, die nicht alles nach unten durchgeben oder die ihrem Team auch mal sagen, also der Spinner da oben, der will das so?
Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es braucht ein gutes Team aus Leuten mit Rückgrat und solchen, die fähig sind, sich anzupassen. Das hängt ein bisschen von der Firmenkultur ab insgesamt. Wenn man eine Kultur hat, in der Mitbestimmung und auch Gerechtigkeit, Transparenz der Ziele, Gewinnbeteiligung zum Beispiel vorherrscht, dann kann man auch mit einem starken Management-Team arbeiten. Wenn man sich das dem Prinzip anschließt, starkes Management und schwache Offiziere zum Beispiel, dann hat man im Grunde genommen den Verlust oder den Einbruch in der Unternehmenskultur, sobald der General das Unternehmen verlässt. Ja, also das ist sehr stark kulturabhängig in der Organisation.
Also wenn alles nach oben ausgerichtet ist und alle sich zu sehr anpassen, dann besteht Gefahr sozusagen für das Fortleben des Unternehmens.
Ja, spätestens dann, wenn der Vorstandsvorsitzende, der Firmengründer, wenn der ausscheidet, dann ist die Frage, wer regelt die Nachfolge und hat derjenige die Chance ergriffen, die Leute zu selbstständigen Unternehmern zu befähigen, hat er die ergriffen oder nicht? Ja? Hängt alles von ihm als seinem einzigen Führungskopf ab quasi.
Wenn die Untergebenen zu sehr gefordert sind, sich anzupassen und alles zu exekutieren, was von oben kommt, kommt dann eigentlich von unten noch irgendwie eine Idee oder ist die dann fort?
Ja, die kann man im Grunde genommen vergessen. Also wenn Anstrengung und eigener Kopf sich nicht lohnt und auch nicht gefördert wird, dann wird auf der Ebene auch nichts passieren, zumindest so lange, bis die Menschen das mitmachen, die Mitarbeiter. Bestes Beispiel, Automobilindustrie in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich sehr viel verändert, dadurch, dass zum Beispiel der Druck durch die japanische Konkurrenz sehr stark wurde. Da hat man dann eben angefangen, kontinuierliche Verbesserungssysteme anzufangen, Prämierung von Vorschlägen, da wo also Leute gefördert worden sind, ihre eigenen Ideen einzubringen in Produktionsprozesse, hat sich hervorragend bewährt.
Also wenn man die Leute sozusagen fordert und nicht zu sehr Anpassung von ihnen verlangt.
Richtig, ja. Und wenn ihre Anstrengung belohnt wird, also das ist ja das Schlimmste, was Menschen passieren kann, dass sie zu Marionetten abgestempelt werden, dann bricht natürlich jede Motivation weg und jede Eigenanstrengung.
Und ist das nicht aber auch eine Anpassung? Ich passe mich an das System des Förderns an? Also auch Opportunismus sozusagen?
Ich muss diesen Satz jetzt aus meinem Kopf zergehen lassen.
Naja, ich Arbeitnehmer, der jetzt gefordert ist, Ideen zu produzieren, der produziert halt dann Ideen abwechslungshalber.
Ja, da haben Sie recht. Also ich bin quasi gefordert, mein Wissen, mein Know-how, meine Erfahrung in die Organisation einzubringen und mich im Grunde genommen, das ist ja der kapitalistische Deal, mich zu verkaufen. Ich gebe meine Arbeitszeit, ich gebe meinen Gehirnschmalz und meine Erfahrung gegen das Geld und den Lohn streicht das Unternehmen ein, wobei ich ja auch gleichzeitig was habe als Mitarbeiter davon. Also ich habe eine soziale Sicherheit, ich habe Status und so weiter. Das ist ein gegenseitiges Geschäft. Das funktioniert unter bestimmten Umständen sehr gut. Ich meine, wir sind nicht umsonst die letzten Jahre Exportweltmeister gewesen, weil es halt eine ganze Reihe von hervorragenden Firmen gibt in Deutschland, die hervorragend dieses Prinzip umgesetzt haben mit super Mitarbeitern. Ne?
Bernhard Brogmann, Psychologe und Coach in Wiesbaden. Das System Anpassung siegt am Schluss, wenn man sich an den Kapitalismus anpasst. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Bis dahin sagt Tschüss, Florian Schwinn. Sie können uns nachhören im Internet jetzt gleich, wenn wir die Sendung dort eingestellt haben, unter www.hr2kultur.de. Tschüss.